Clemens, wir haben ja jetzt schon viele Gäste gehabt,
ja,
aus unterschiedlichen Bereichen. Große Bühnen, kleine Bühnen, Fernsehen, Radio, ganz unterschiedlicher Art. Und wir haben uns aber immer jemanden aus dem kirchlichen Umfeld gewünscht. Bislang hat es nicht geklappt, ja, aber heute ist anders.
Wir haben, man kann es sagen, also wir sind schon ein bisschen stolz drauf. Ich würde schon sagen, Deutschlands bekannteste Theologin am Start, Professor Dr. Margot Käßmann, eine Frau, die wie kaum eine andere für klare Worte, öffentliche Präsenz und innere Haltung steht.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol.
Als Pfarrerin, Generalsekretärin des Kirchentags und später Landesbischöfin der Landeskirche Hannovers hat sie über Jahrzehnte den öffentlichen Diskurs geprägt, theologisch, politisch, menschlich. 2009 wurde sie als erste Frau zur Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland gewählt. Sie hat in den USA und in Bochum gelehrt, war Botschafterin für das Reformationsjubiläum 2017 und wurde vor 2 Jahren für ihr Lebenswerk mit dem Deutschen Dialogpreis ausgezeichnet. Margot Käßmann ist bekannt für ihre klaren Positionen in ethischen und politischen Fragen. Sie engagiert sich stark für soziale Gerechtigkeit und die Rolle von Religion in der modernen Gesellschaft. Heute ist sie im Ruhestand. Also zumindest offiziell, schreibt Bücher, hält Vorträge, predigt, genießt das Leben mit ihren 7 Enkelkindern und ist heute zu Gast in unserem Podcast. Herzlich willkommen bei Das versendet sich, Frau Käßmann.
Ja, hallo, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung.
Sehr, sehr gerne. Wir erwischen Sie gerade in Ihrem Ferienhaus auf Usedom, haben Sie uns im Vorgespräch gesagt. Da lässt sich's gut aushalten, vermutlich.
Also das ist herrlich hier. Also ich liebe das. Ich liebe die Ostsee. Meine Mutter stammt von der Ostsee aus Köslin. Und deshalb, als ich dann von den Ämtern zurückgetreten bin, habe ich gedacht, irgendwo muss die Familie ja hin und ein Haus haben oder einen Ort haben. Und dann habe ich hier gesucht, in Vorpommern, weil meine Mutter eben aus Hinterpommern stammt, und habe dieses Häuschen hier gefunden. Das ist herrlich. Also ich bin heute Morgen schon einmal runtergerannt, sozusagen gejoggt, einmal rein ins Wasser und dann wieder rauf und frühstücken. Also was Besseres gibt's eigentlich nicht. Ich brauche nicht nach Mauritius, mir reicht Usedom.
Jetzt heißt ja unser Podcast, Das versendet sich. Wenn Sie mal jetzt so zurückdenken an öffentliche Auftritte, Auftritte in den Medien, wann haben Sie sich mal gedacht, oh, hoffentlich versendet sich das, was ich da geboten habe?
Also etwas, was sich überhaupt nicht zu versenden scheint, ist der Anlass meines Rücktritts vor mehr als 15 Jahren. Das taucht immer wieder auf. Aber jetzt hatte ich ein paar Mal tatsächlich, also ich bin unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Das war der Anlass. Deshalb bin ich dann von allen Ämtern zurückgetreten. Und das kam immer und immer wieder, wenn ich vorgestellt wurde. Und jetzt war mal irgendwo eine Sendung, da hatte das überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Und da dachte ich auch, jetzt wird es auch wirklich langsam Zeit. Dankeschön.
Wir hatten es eigentlich auch nicht geplant, Katja, ne?
Also in unserem Manuskript. Bei uns würde es keine Rolle spielen.
Aber jetzt ist es schon mal weg.
Jetzt können wir gleich mitten reingehen.
Genau, aber was bei uns auf jeden Fall eine Rolle spielt, weil bei uns in dem Podcast geht es ja um Auftritt, um Wirkung, um Präsenz und besonders eben ja in der Kirche, ob in der evangelischen oder katholischen Kirche oder auch jeder anderen, ist es sehr, sehr wichtig. Was macht denn für Sie, Frau Käßmann, eine gute Predigt aus?
Ich habe mal gelernt im Studium, eine gute Predigt soll docere, movere, delectare. Also es soll einerseits etwas lehren, ja, es soll die Menschen bewegen, movere, und dann delectare, aber auch erfreuen. Und ich finde, das ist schon ein ganz guter Punkt. Also einerseits finde ich schon, eine Predigt soll dir auch für den Kopf was mitgeben. Ich bin mit einer Bekannten einmal Weihnachten, weiß ich noch, im Gottesdienst gewesen, ersten Feiertag, und als wir rauskamen, sagte sie, ach Margot, die hat uns heute intellektuell etwas unterfordert, oder? Und das war so, dass ich dachte, ja, es stimmt, also ich möchte auch ein bisschen was mitnehmen für meinen Geist, aber ich möchte auch bewegt werden, und vor allen Dingen finde ich, es darf auch fröhlich sein. Also ich versuche in meinen Predigten immer, dass einmal wenigstens Heiterkeit aufkommt. Manche trauen sich dann gar nicht zu lachen in der Kirche, aber da merke ich, dann gehen die Leute eigentlich mit. Ja, und ich weiß, ich habe irgendwann in Darmstadt letztes Jahr mal eine Predigt mit einem Witz beendet, und dann kam hinterher eine Frau und sagte, also Frau Käßmann, Sie trauen sich ja, was ein Witz in der Predigt, sage ich, ja, warum nicht? Also du merkst ja, ob die Leute mitgehen, und ich finde schon, es muss eine Mischung sein. Die Leute müssen mitgehen können und wissen, von wo nach wo willst du eigentlich. Am schlimmsten sind Predigten, wo du denkst, also wo ist er jetzt in dem, was er sagt? Was will er eigentlich mir erzählen? Was soll ich hier mitnehmen? Und wenn jemand rauskommt und sagt, den Satz, den habe ich mitgenommen, das ist eigentlich das Beste dann.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Predigt? Wissen Sie das noch?
Meine erste Predigt war im Vikariat. Ich habe die hier unten im Keller sogar noch. Ich habe die alle gehortet.
Oha.
Und ich glaube, sie war ziemlich schrecklich, weil ich natürlich frisch vom Studium kam und irgendwie meinte, jetzt muss ich mein Wissen, das ich in 12 Semestern angehäuft habe, der Gemeinde mitgeben. Außerdem war ich wahnsinnig aufgeregt, weil mir vorher noch einer gesagt hätte, das hätte der alte Dekan nicht erlaubt, dass eine Frau diese Kanzel betritt. Und damals gab es noch sowas wie ein Vikariatsvater, nannte man das damals. Ja, also ein erfahrener Kollege, der dich begleitet. Und ich hatte einen dunkelgrünen Rock an. Und da hat er noch vorher zu mir gesagt, wollen Sie etwa im Dirndl unterm Talar auftreten? Also ich war, sag ich mal, ziemlich klein gemacht und hatte ganz schön großes Muffensausen, da auf diese Kanzel in Wolfhagen war das, bei Kassel zu gehen. Ich habe mich aber frei gepredigt mit den Jahren. Also ich bin eigentlich immer freier geworden und ich merke, je freier du selbst bist und du weißt, was du sagen willst, desto besser kommt es bei der Gemeinde an.
Aber das war ein Prozess über Jahre.
Ja, ich denke, Predigerinnen und Prediger entwickeln sich. Ich weiß auch noch im Vikariat, so die ersten Tests, dann geht auf einmal einer auf die Kanzel, ein Kollege, und du denkst, der verändert seine Stimme. Ja, der denkt auf einmal, ich muss jetzt Pfarrer sein, Pastor, und hat sowas Erhabenes in seiner Stimme auf einmal. Kommt bei den Leuten überhaupt nicht gut an. Am besten ist, du redest so, wie du auch normal redest. Und das stört mich beispielsweise, wenn ich das Radio anmache und höre schon am Ton, das ist Kirche. Also das finde ich nicht gut. Also ich finde auch eine gute Predigt ist in der Sprache der Menschen gehalten. Also Luther hat ja gesagt, als er übersetzt hat die Bibel, du sollst dem Volk aufs Maul schauen. Also das heißt nicht dem Volk nach dem Mund reden, aber so reden, sagt Luther, wie die Frau in der Küche, der Mann auf dem Feld und das Kind beim Spielen. Und das finde ich ist richtig. Du brauchst die Sprache der Menschen im Alltag und nicht so eine Kirchensprache.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, den Sie da ansprechen, weil das erlebe ich häufig ja auch in meinen Rhetoriktrainings, dass die Menschen da stehen, präsentieren und aber in dem Moment der Meinung sind, sie müssen viele Schachtelsätze, Substantivierungen, Nominalstil, damit es besonders clever, besonders intellektuell wirkt. Dabei brauchen wir genau das Gegenteil, um dann die Menschen zu erreichen. Vielleicht kommt es auch daher, dass Kirche dann so eine eigene Sprache hat, um eben entsprechend zu wirken, aber dann doch gar nicht bei den Menschen ankommt.
Ja, es ist natürlich auch eine Tradition, sage ich mal. Nicht umsonst gibt es das Verb abkanzeln. Ja? Also von der Kanzel wurde den Menschen gesagt, wie sie zu leben haben, von oben herunter aufs Kirchenvolk. Und dann wurde ihnen eingeimpft, was richtig und was falsch ist. Und ich habe immer versucht, nie abzukanzeln, sondern in einer guten Rede nimmst du die Menschen mit auf einem Weg. Und ich versuche in der Predigt immer, ich mache meistens auch 3 Punkte, dass die Leute wissen, jetzt kommt der dritte, jetzt kommt langsam das Ende, ist nahe, ja. dass du dich nicht verlierst. Ja, also auch, ich finde auch, die Person, die spricht, muss diese Konzentration, diese Spannung selbst beibehalten. Also wenn du selber auf der Kanzel halb einschläfst, musst du dich nicht wundern, wenn es Kirchenschlaf gibt in der Gemeinde. Ja, also so eine Anspannung muss schon da sein. Und die habe ich bis heute. Ich meine, ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich weit über 1000 Mal gepredigt. Aber die Spannung, die muss bleiben. Es ist auch eine Körperspannung, finde ich.
Jetzt ist ja manchmal das Wort Gottes, also trotz vielleicht dieser Luther-Übersetzung, schon ein bisschen komplexer. Also es braucht diese Auslegung auch. Wie gehen Sie da vor? Also, ne, also es gibt so die klassischen Geschichten, die man kennt, aber es gibt eben dann schon auch prophetische Worte etc. Wie kann man das dann gut runterbrechen?
Also ich lasse mich schon gerne auf den Text ein. Und natürlich kannst du sehr einfach predigen über diese Gleichnisse, Erzählungen, also das macht es dann leicht, wenn du eine schöne Geschichte hast, die du erstmal nacherzählen kannst. Wenn du aber so einen Paulusbrief hast, der dann wirklich intellektuell daherkommt, dann gehe ich mit dem Text richtig erstmal ein bisschen schwanger. Also ich muss mich erstmal selber mit dem Text anfreunden. Was will Paulus mir sagen? Ja, also Paulus-Texte finde ich am schwierigsten zu predigen. Und dann kann ich von da fragen, was hat denn das eigentlich mit uns heute zu tun? Also ich finde immer der Text ich als vermittelnde Person und dann der Kontext der Gemeinde, das muss in so einen Trialog kommen, damit der Text, meistens findest du eine Bedeutung und denkst, das ist ja eigentlich gar nicht so weit hergeholt, weil es um grundsätzliche Lebensfragen geht in der Bibel. Immer wieder um Glaubensfragen, aber auch um Lebensfragen. Und im Grunde finde ich immer diesen Anknüpfungspunkt, der da ist. Ich habe jetzt gerade einen, ich muss nächsten Sonntag predigen oder darf, in Mühlhausen, da geht es um Gottes Geist. Und dann wird es natürlich ganz schön schwierig, weil du fragst, also Heiliger Geist, was ist das und was bedeutet Geist, Geistkraft? Andererseits habe ich dann gedacht, der Geist der Olympischen Spiele, wes Geistes Kind wir sind. Und wenn du in ein Haus kommst, spürst du doch, ob es da einen Geist von Wärme und Liebe gibt oder ob ein ziemlich kalter Geist da zu spüren ist. Also eigentlich finde ich dann doch immer einen Aufhänger, was hat das mit uns heute zu tun? Und das ist entscheidend, denke ich. Wenn es nur ein alter Text von vor 2.000, 3.000 Jahren bleibt, dann ist die Predigt eigentlich daneben gegangen.
Und wie viel persönliches Erleben, Stichwort Storytelling, darf denn in so eine Predigt rein? Also ich habe einen Ausschnitt gesehen, bei Ihnen auf der Website gibt es ganz viele verschiedene Dinge anzugucken. Und das eine Predigt, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es war, aber da haben Sie erzählt auch von einem Studienkollegen. Und das ist natürlich etwas, was immer sehr schön ist für uns Zuhörer, weil es den Redner, die Rednerin nahbar macht, weil sie uns mitnehmen in ihren Alltag. Und dennoch habe ich mich gefragt, in so einer Predigt, wo es ja darum geht, das Wort Gottes zu interpretieren, eben zu den Gläubigen auch zu sprechen, wie viel eigenes Erleben darf da rein?
Also ich finde ein eigenes Erleben, ja. Pro Predigt, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn es mir zu viel wird, wenn mir jetzt nur erzählt wird, eine schöne Geschichte, was ich glaube, es gibt von Otto so eine Persiflage von der Predigt und da fällt mir doch was ein, als ich das und das gesehen habe. Das ist ziemlich peinlich, ja. Aber wenn es eine Nahbarkeit gibt, die die predigende Person auch nicht nur distanziert rüberkommen lässt, sondern eben auch erkennbar sein lässt. Wer ist diese Person, die da predigt? Das finde ich gut. Ich würde sagen, ein persönlicher Bezug auf jeden Fall, aber nicht mehr. Also ich möchte ja nicht die Lebensgeschichte des Pfarrers, der Pfarrerin hören, sondern ich möchte schon hören, was hat dieser Bibeltext mit meinem Leben und meinem Glauben zu tun. Übrigens, wenn wir darüber sprechen, also was die Authentizität der Person betrifft, haben wir inzwischen in der Ausbildung auch liturgische Präsenz. Und ich finde, das ist was ganz Entscheidendes. Ich gehe ja jetzt, bin ich ja nicht mehr jeden Sonntag dran, auch manchmal selbst in den Gottesdienst, sondern wenn ich Kollegen sehe, die ziemlich zusammengeschränkte Schultern haben und dann auch noch den Text ablesen, dann denke ich, mach dich frei auch. Ja, also du musst doch den Raum, die Kirche ist ein Riesenraum, den musst du auch bespielen. Ich bin ja nur relativ klein, aber du kannst deine Präsenz da zeigen. Und zum Beispiel versuche ich auch immer, den Anfang der Predigt frei zu machen. Also, dass ich dann nicht aufs Blatt gucken muss, sondern erstmal der Gemeinde in die Augen schaue und erstmal sagen, ja, liebe Gemeinde, was weiß ich, das ist der Text oder was weiß ich, dass ich den Anfang ganz frei ohne Manuskript sagen kann, weil das ändert schon die Atmosphäre.
Aber das, was Sie jetzt sagen, ist ja das, also dieses mach dich frei, leg das Blatt weg und sei erstmal wirklich präsent bei deiner Gemeinde. Und egal, ob das jetzt die Gemeinde ist oder ob das das Publikum ist bei einem ganz normalen Vortrag. Das ist ja das, was für die Rednerinnen und Redner so schwer ist, weil sie Lampenfieber haben, weil sich manche vielleicht auch gerne nicht zeigen möchten. Das ist ja unheimlich schwierig auch. Also ich kann mir das schon auch vorstellen, eben für Pastorinnen und Pastoren, dass es da viele gibt, die sagen, ich möchte gerne das Wort Gottes verkünden, ich möchte gerne diesen Beruf haben, aber irgendwo so richtig wohl fühle ich mich da oben auch nicht.
Also ich muss mal sagen, dann wäre vielleicht ein anderer Beruf besser gewesen, ja, weil das gehört zum Pfarramt einfach dazu, dass du bist nun mal diese Person und das ist für die Gemeinde ja ganz zentral, ob da am Sonntagmorgen was rüberkommt, ob da eine Begeisterung und Funke überspringt oder ob alle sagen und auf die Uhr gucken, du darfst über alles predigen, nur nicht über 15 Minuten. Also ich habe in Schlesien mal eine alte Kirche besucht und dann habe ich gesehen, dass da 4 Sanduhren hingen an der Wand. Und dann habe ich gesagt, was ist das denn? Dann haben sie gesagt, damals haben die mit dem Pfarrer vor 200 Jahren schwer verhandelt, weil der immer 2 Stunden gepredigt hat. Er durfte nur noch eine und jede Sanduhr war 15 Minuten, die drehte der Küster dann um, dann wusste er, jetzt muss er zum Ende kommen. Aber das ist doch furchtbar. Was will der eine Stunde sagen? Ja.
Ja. Das ist, vor kurzem hat mir ein älteres Ehepaar erzählt, bei ihrer Hochzeit hat der Pfarrer 40 Minuten gepredigt.
Ja, und das ist Unsinn.
Wow. Aber sie sind immer noch zusammen, glücklich verheiratet. Also.
Das hat sie vielleicht zusammengeschweißt, die Erfahrung, dass sie es gemeinsam durchgestanden haben. Aber zum Beispiel, das weißt du doch auch bei der Trauung, du musst, also ich frage mich schon immer, wer sitzt da? Ja. Am schwersten fand ich immer Heiligabend, also an den Predigten habe ich am längsten gesessen, weil du weißt, Heiligabend sitzen da natürlich glückliche Familien, aber sitzen auch Jugendliche, die denken, oh, ich musste unbedingt mitgehen. Dann sitzen da vielleicht Paare, bei denen es gerade kracht. Oder jemand kommt das erste Mal Heiligabend nach dem Tod des Partners. Also das, die Erwartung ist so groß. Und dann zu versuchen, wie kann ich die Menschen mitnehmen bei so einer Predigt, das fand ich immer die größte Herausforderung. Und bei einer Trauung würde ich sagen, die sind jetzt glücklich, die wollen bisschen Zuspruch, Gottes Segen. Und das kannst du auch in 10 Minuten. Und wenn es gut ist, sind das gute, knackige 10 Minuten, aber 40 Minuten auf gar keinen Fall.
Und wo ich es mir viel schwieriger vorstelle, sind tatsächlich Beerdigungen, weil das ist ja wirklich so das krasse Gegenteil eigentlich von Trauungen. Wie gehen Sie damit um?
Also im Grunde will ich ganz offen sagen, habe ich lieber die Ansprachen zur Trauerfeier geschrieben als die zur Trauung. Mhm. Weil bei den kirchlichen Hochzeiten ist es oft so, dass nicht immer, es gibt auch andere, aber es gibt welche, da hast du schon das Gefühl als Pfarrerin, dass du ein bisschen mehr die Staffage bist für den ganzen Brautkleid, Brautschmuck. Jetzt gibt es aber auch noch Sänger, die dazukommen und da erlebst du wirklich auch lustige Sachen. Bei einer Trauerfeier ist es so, wenn du es da schaffst, mit der Distanz, die du ja hast, wirklich Trost zu vermitteln in einer Situation, in der Menschen traurig sind, Abschied nehmen und da Zuspruch weiterzugeben, Tränen auch zuzulassen. Ich denke, dann hast du wirklich was, einfach wirklich was Gutes für diese Menschen in ihrem Schmerz getan. Und es gibt natürlich verschiedene Trauerfeiern. Ich meine, wenn ich jemanden beerdige, der 94 Jahre alt ist, dann kann ich ja sagen, wir feiern das Leben, das dieser Mensch führen durfte. Wenn ich ein Kind beerdigen musste oder Jugendliche, dann ist es natürlich so, dass dieser Schmerz so groß ist über das Leben, das nicht gelebt werden konnte. Also deshalb ist auch keine Trauerfeier wie die andere, da ist jeder absolut individuell.
Und wie haben Sie das so, also klar, das sagt sich so einfach, aber wie baut man diese Distanz dann auf? Also, weil, also da sitzt die ganze erste Reihe, weint, es ist unheimlich, die Stimmung, man merkt es ja. Wie nimmt man das mit? Oder das frage ich mich immer, wie man das verarbeitet, für sich auch.
Also das würde ich persönlich auch als Professionalität ansehen, ja. Also ein Pfarrer, der anfängt, schluchzend mitzuweinen, hilft den Angehörigen in dem Moment nicht. Du kannst natürlich zeigen, dass du auch angefasst und gerührt bist. Das wird man auch spüren. Ich erinnere mich, ich habe den Mann meiner besten Freundin, der war 45 Jahre alt, und ich hatte ihm versprochen, dass ich ihn beerdige. Also er wollte das gerne. Ich habe gesagt, Thomas, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich war auch 45. Und ich habe das geschafft, aber geht er ja der Sarg aus der Kirche raus und du gehst als Pfarrerin als Erste hinterher und auf dem Weg zum Friedhof. Also da habe ich dann doch selber auch geheult. Aber bis wir auf dem Friedhof waren, hatte ich das dann wieder, also mich selber auch im Griff, weil ich gewusst habe, meine Freundin, ihre Kinder, all die Leute in unserem Alter, die so fassungslos sind, die brauchen mich jetzt, aber in meiner Professionalität und auch in der Distanz. Und ich sag mal, der Talar schafft diese Distanz auch, weil du als Person ein Stück zurücktrittst mit deiner persönlichen Privatheit. Und ich finde schon, dass auch der schwarze Talar, manche lästern immer, unser schwarzer Talar ist doch hässlich. Jede Frau hat ein kleines Schwarzes im Schrank, sage ich immer, für Festtage. Also warum nicht der schwarze Talar? Aber für Luther war es tatsächlich auch so, dass er gesagt hat, du musst ein Stück zurücktreten als Person, weil du in dem Moment das Amt verkörperst.
Das ist spannend. Also ich kenne es auch von Schauspielern, die sagen, also das Kostüm, wobei das natürlich was anderes ist, aber wenn ich das Kostüm anhabe, dann fällt es mir leichter, in die Person zu gehen oder in die Situation zu gehen. Also geht es so in die Richtung auch?
Ja, ich denke, du bist eben nicht nur diese private Person, sondern du stehst ja auch, ich meine, wir haben eine Ordinationsrechte, aber auch Ordinationspflichten, auch in deiner Lebensführung beispielsweise. Sollst du den Pflichten des Pfarrers, der Pfarrerin entsprechen? Also von dir wird ja auch was erwartet im Amt. Ich finde, die Person sollte nicht ganz verschwinden. Also Menschen sind unterschiedlich und das dürfen sie auch zeigen. Aber in dem Moment bist du nicht einfach nur Margot Käßmann, die halt redet, was sie gerade redet, sondern du stehst auch für deine Kirche und deinen Glauben, für die Sache ein.
Das versendet sich.
Ich weiß nicht, wie dir das geht, Clemens, aber jetzt sind wir ja Menschen, die mit Sprache, mit Sprechen beruflich zu tun haben und, glaube ich, schon in der Lage sind, Smalltalk zu halten, auch große Bühnen zu bespielen und zu moderieren, im Radio, im Fernsehen und so weiter. Und dann gibt's aber eben diese Situationen, wo zumindest, und jetzt kann ich nur für mich sprechen, ich manchmal das Gefühl habe, mir fehlen die richtigen Worte. Und das ist eben gerade so, wenn Menschen trauern, wenn sie einen Menschen verloren haben oder wenn es ihnen sehr schlecht geht, dann geht es mir manchmal so und vielleicht auch manchen Hörerinnen und Hörern draußen, wo man sagt, Mensch, was sind jetzt Worte, die wirklich helfen? Also, dass man nicht sagt, naja, also jetzt übertrieben gesagt, hey, jetzt wirst du sehen, mit der Zeit wird es schon besser. Oder
das ist meistens nur so Phrasen, ne, die man so raus...
Ja, so Floskeln, also wo ich mir denke, manchmal ist es besser, gar nichts zu sagen und einfach jemanden in den Arm zu nehmen oder so. Haben Sie da einen Tipp für uns, gar nicht so sehr eine Formulierung, die jetzt hilft, aber wie man da einfach auch, weil das brauchen ja die Menschen, die trauern oder denen es einfach aktuell nicht gut geht, dass man eben wieder in diesen Kontakt kommt und sich nicht distanziert, nur weil man nicht weiß, was man jetzt im Moment sagen kann.
Also ich würde zweierlei dazu sagen. Das eine ist, ich plädiere ganz stark für Rituale, weil Rituale sind für mich Geländer, an denen du dich festhalten kannst, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich erinnere mich, ich habe damals als der Nationaltorhüter Robert Enke sich das Leben genommen hat, sich suizidiert hat, hat mich der Deutsche Fußballbund gefragt am Tag danach, ob ich an dem Abend in der Marktkirche in Hannover eine Trauerfeier machen kann, einfach weil sie gesagt haben, irgendjemand muss was sagen, auch aus Angst, dass jugendliche Fans das nachahmen. Das ist bei Suizid ja immer eine ganz große Gefahr. Und dann habe ich gemerkt, ich hatte den Tag eigentlich voller und habe gesagt, gut, 18 Uhr, die haben dann die ganze Nationalmannschaft rangekarrt. Und dann habe ich gemerkt, ich habe ja meine Texte. Ich habe Psalm 23, ich habe Gebete. Ich habe immer einen Bibeltext, mit dem ich das übersetzen kann, das aufnehmen kann. Und das hat vielen Menschen in dieser Situation der Sprachlosigkeit geholfen, dieses alte Ritual. Deshalb plädiere ich auch ganz leidenschaftlich dafür, dass die Menschen richtige Beerdigungen durchführen. Nicht dieses, die Asche wird anonym verstreut oder von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen. Wir gehen nach der Trauerfeier stumm auseinander. Das halte ich für einen ganz großen Fehler. Also alle, die jetzt zuhören, bitte macht richtige Beerdigungen mit Leichenschmaus. Das wird ja oft belästert. Ich habe das letztes Jahr erlebt, dass meine älteste Schwester gestorben und da war ich jetzt betroffen und das war mir echt ein großer Schmerz, weil meine große Schwester war halt mein Leben lang da. Und dann haben wir natürlich auch geweint, aber du konntest dann Abschied nehmen am Grab. Wir haben Blumen in das Grab geworfen, wie es Tradition ist und hinterher gab es diesen Leichenschmaus, ich glaube, da waren 150 Menschen. Ja, und dann wird erzählt, wie war die Ursula, wie war das? Und dann lernst du auch andere kennen. Meine Kinder haben ihre Cousinen, Cousins wieder getroffen, dann freut man sich auch, dann kommt ein Lachen auch auf. Und das sind alles Rituale, die helfen, mit der Trauer wieder ins Leben zu kommen. Und das andere außer den Ritualen, manche sagen ja, herzliches Beileid ist so doof, aber erstmal ist das ein Wort, das man sagen kann, herzliches Beileid. Mhm. Und dann würde ich immer die Person fragen, magst du ein bisschen reden oder wollen wir spazieren gehen? Also ich würde immer eher fragen, was tut dir jetzt gut? Und es gibt auch Leute, die sagen, ich will nicht permanent auf die Trauer angesprochen werden, ich will lieber einen Spaziergang machen oder ins Kino gehen oder ein Kleid kaufen. Also ich finde, wir sollten die Menschen nicht allein lassen. Viele gehen ja dann auf die andere Straßenseite, weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen. Aber erstmal wäre für mich immer ruhig eine Formel, wie herzliches Beileid angemessen. Aber dann fragen, kann ich dir irgendwas Gutes tun? Das reicht ja schon. Und wenn die Person dann sagt, nee, ich will lieber allein gelassen werden oder sie sagt, geh mit mir shoppen oder ich will gerne über meinen Mann mit dir reden oder komm mal mit zum Grab, das kann dann die Person entscheiden, aber du darfst sie nicht entmündigen.
Mhm. jetzt sind wir ganz schön, es ist passiert, ne, Katja? Zack, sind wir voll deep drin. Das war fast klar, dass es passiert. Aber gut, gehen wir mal wieder so ein bisschen zurück. Sie haben es vorhin einmal angesprochen, weil Sie ja, so, also auch wenn Sie selber als Gottesdienstbesucherin so unerfahrene KollegInnen kennenlernen und sehen. Wie hat sich denn so in den letzten Jahrzehnten die Sprache auch der Kirche verändert? Und haben Sie das Gefühl, das ist in eine gute Richtung gegangen, oder, weil da war es sicher eine Entwicklung?
Also ich habe ja eingangs auch schon vom Abkanzeln gesprochen. Also das hat sich, glaube ich, wirklich verändert im Protestantismus. Ja, also dass dieses moralinsaure, wie soll ich sagen, also humorlose Predigen, das ist, glaube ich, vorbei. Sehe ich auch bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die sind wesentlich nahbarer geworden und sind eher mit dem Glauben mitten im Leben. Und das hat sich, denke ich, sehr geändert. Ich meine, es war ja auch eine Zeit, da wurde von der Kanzel gesagt, was du zu wählen hast. Ja, also da hat sich Demokratisierung in der Kirche auch durchgesetzt. Sehr verändert hat sich natürlich die Person. Also dadurch, dass Frauen jetzt das Pfarramt auf allen Ebenen auch repräsentieren können, denke ich, hat sich auch das Patriarchale ein bisschen verändert. Ich weiß nicht, ob Sie mal den Film gesehen haben, Das Weiße Band. Ja. Da ist so ein typischer, verknöcherter, protestantischer Pastor, der immer nur strikt und streng und so ist. Und da denke ich, das ist wirklich vorbei. Allerdings muss man bei dem Predigen auch aufpassen, denke ich. Was will ich wirklich vermitteln? Weil ich habe Predigten nachgelesen am Anfang des Ersten Weltkriegs, gerade in Berlin, da gab es Kriegspredigten. Da waren tausende Menschen in den Kirchen und die Pfarrer haben geradezu Kriegsbegeisterung von der Kanzel gepredigt. Ich bringe das mit dem Evangelium ehrlich gesagt nicht in eins. Ich verstehe nicht, über welche Texte die da gepredigt haben, aber eine richtige Kriegseuphorie. Und ich denke, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das heute so nochmal passieren würde.
Ja, das war damals, glaube ich, so eine Gesamtlage. Ne? Da haben ja viele gedacht, sie ziehen jetzt einfach mal zack in den Krieg und dann erledigt sich das in ein paar Wochen, also gerade vom Ersten Weltkrieg. Und dann kam das böse Erwachen. Nee, so einfach ist es nicht. Und es ist kein Spiel, wo man mal eben irgendwo hingeht und irgendwas, ein großes Abenteuer macht.
Also ich denke, da musst du wirklich aufpassen. Die bekannteste Predigt von mir, die ich je gehalten habe, das war am 1. Januar 2010 in der Dresdner Frauenkirche. Und da gibt es einen Satz, der immer wieder zitiert wird: Nichts ist gut in Afghanistan. Dafür bin ich massiv kritisiert worden. Ich musste zum CDU-Präsidium, zum Verteidigungsminister Rede und Antwort stehen. Die Predigt hat aber nachher den Rhetorikpreis der Universität Tübingen bekommen, das will ich mal festhalten. Weil wenn man sie nachliest, würde ich heute noch voll dazu stehen, weil es ging darum, dass die Jahreslosung war, ging's drum, ich weiß nicht mehr, es ging jedenfalls mir in der Predigt darum zu sagen, wir müssen nicht so tun, als wäre alles gut als Christinnen und Christen, sondern wir werden geradezu ermutigt, ach, euer Herz erschrecke nicht, genau, das war die Jahreslosung. Ich habe gesagt, wir müssen hingucken und wir dürfen hingucken, wir müssen uns nicht so sehr erschrecken, auch wo es nicht gut ist. Dann habe ich gesagt, nichts ist gut in Deutschland, wenn jedes fünfte Kind in Armut aufwächst, nichts ist gut in der Klimafrage, wenn gerade der Klimagipfel in Kopenhagen gescheitert ist und nichts ist gut in Afghanistan. Wir müssen schon hingucken, was passiert in dieser Welt. Aber dann wurde dieser nichts ist gut in Afghanistan, diese fünf Worte wurden da rausgeholt und dann gab es also ein Mordsgezeter darüber, dass ich mich einmische in die politische Entscheidung zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Also da habe ich gemerkt, ich stehe zu der Predigt und ich finde, die ist auch rund, wenn man die ganz anguckt. Aber da habe ich gemerkt, was passieren kann, wenn sie dann etwas da rausgerissen wird aus dem Zusammenhang. Aber das haben wir ja inzwischen öfter.
Ja. Aber so wie Sie jetzt gesagt haben, da wurde ich zitiert zum CDU-Präsidium und zum Verteidigungsminister und so. Sie sind schon eine streitbare Person. Also das sieht man ja daran. Also wenn jemand Haltung zeigt und einfach sagt, das ist mein Standpunkt und zu dem stehe ich auch. Jetzt nehmen Sie uns mal mit. Wie ist es dann, wenn man zum CDU-Präsidium geht und was fragen die dann? Oder sagen die, Frau Käsmann, sind Sie echt wahnsinnig? Was passiert da?
Ganz so direkt haben Sie es nicht gesagt, aber es kam es zu. Also ich muss sagen, da war ich schon dann doch ganz schön unter Druck. Ich habe gemerkt, aber ich stehe zum Inhalt. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Hast du jetzt was gesagt, wo du hinterher bereust? Das haben sie am Anfang auch gefragt, wo du denkst, oh, wie konnte mir das passieren? Oder sondern ich hab das aus tiefster Überzeugung gesagt. Und deshalb konnte ich auch diese ganze Kritik ganz gut durchstehen. Ich streite gar nicht so gerne. Es heißt immer streitbar. Das finde ich, dann denke ich immer, ich bin ja eigentlich eher auch ein Schisser, wenn es so richtig um Auseinandersetzungen geht. Aber wenn ich eine Überzeugung habe, dann lasse ich mich davon auch nicht so schnell abbringen. Ich höre andere Argumente. Ich finde, das ist immer auch wichtig, dass du hörst, was andere sagen, um selber dich zu hinterfragen, ist das meine Position? Aber wenn ich eine Position habe zu bestimmten Fragen, dann lasse ich mich so schnell nicht ins Boxhorn jagen. Allerdings, sag mal, aufgeregt war ich dann da schon. Also ist ja klar, das ist alles nicht so einfach. Also du bist da, ich sag mal, klein Margot aus Stadt Allendorf, ja, und auf einmal musste da Rede und Antwort stehen bei solchen Gremien. Das fiel mir dann schon schwer, weil weil die Angriffe, die Kritik sehr harsch war. Also ich weiß, dass der Friedbert Pflüger in der CDU, der hat dann gesagt, wenn ich sie sehe, dann denke ich an Pfarrer, die in Talaren Friedensdemonstrationen anführen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Friedensdemonstration im Talar angeführt. Also das hat nichts mit mir zu tun, ihre Bilder im Kopf. Ja. Mhm. Aber was ich gelernt habe da habe ich was von Angela Merkel gelernt. Das fand ich damals, das ist ja auch 15 Jahre schon her, als ich dann da saß, das weiß ich noch ganz genau, da gab's erstmal hagelte es Kritik in diesem Ton ungefähr und ich wollte dann sofort reagieren und da hat Angela Merkel gesagt, neben mir so ganz leise ins Ohr gesagt, warten Sie noch ein bisschen ab, bis sich das rund läuft. Und das war ein sehr guter Rat. Ja, also dann haben erstmal 5 Leute oder 6 Leute massiv Kritik geübt und dann gab's erste Stimmen, die gesagt haben, ja, aber man kann ja das auch anders sehen. Also manchmal muss man Kritik vielleicht auch einfach erstmal sich heiß laufen lassen und dann mal gucken, wie sich das wieder abkühlt.
Also erstmal anhören. Es ist natürlich hart auch wahrscheinlich, erst da ruhig zu bleiben und nichts zu entgegnen. Aber dann kühlt sich das Ganze schon ab.
Ja, und die anderen Stimmen kommen dann auch noch zu Wort. Also es ist ja nicht so, dass alle einer Meinung sind, sondern du bist, also ich bin auch insofern schon, ja, ich möchte dann immer gleich zack, Widerrede loswerden. Aber das habe ich seitdem gelernt. Lass erstmal ein bisschen laufen. Es ist erstmal kommen die richtig massiv draufhauen wollen und dann warte mal ab, dann kommen auch andere Stimmen.
Und ich glaube, dieses Haltung zeigen, da geht es ja auch in Ihrem aktuellen Buch darum, das ist ja das, was wir heutzutage auch so sehr vermissen und gleichzeitig aber auch eben brauchen. Personen, die Haltung zeigen, die zu dem stehen, was sie sagen und auch dann einfach mal so eine Kritik über sich ergehen lassen und sagen, doch, und ich bleibe hier eben standhaft, weil das hier mein Standpunkt ist. Weil schauen wir in die Politik, wie viele gibt es, die dann immer wieder umkippen. Und ich weiß nicht, doch, ich weiß es schon, es tut uns als Gesellschaft nicht gut, wenn wir Umkipper haben.
Wie gesagt, ich finde schon, dass du andere Standpunkte hören solltest und dass du deine Meinung sogar auch ändern darfst, finde ich. Wenn du sagst, das sind jetzt Argumente, die habe ich vorher nicht so deutlich gesehen und dadurch ändere ich das. Ich weiß, dass ich am Anfang, als diese Debatte zur aktiven Sterbehilfe aufkam, gesagt habe, das kann ich mir nicht vorstellen. Was würde das unsere Gesellschaft verändern, wenn auf einmal jeder Zugang zu Mitteln bekommt, um sich zu suizidieren, und würden dann nicht auch die Krankenkassen irgendwann sagen, ihr werdet alle zu teuer mit euren Krankheiten und so. Deshalb war ich rigoros am Anfang dagegen. Ich habe dann aber erstens natürlich Hospize kennengelernt und finde, dass das für mich die beste Form ist, palliativ, schmerzfrei, gut versorgt zu sterben. Aber ich habe auch verstanden, in Frankreich ist das Gesetz ja jetzt, glaube ich, gerade durch, dass Menschen, die sagen, also ich weiß, ich habe jetzt nur noch 6 Monate zu leben, warum soll ich die durchziehen? Sondern da würde ich heute auch sagen, ja, jemand, der im Sterbeprozess ist, wo ganz klar ist, das geht aufs Sterben zu, der darf den auch medizinisch gut versorgt verkürzen. Also da habe ich meine Meinung geändert, würde ich sagen. Und das darf auch sein, aber du musst drüber nachgedacht haben oder du musst die anderen Argumente wenigstens gehört haben. Ich nehme ein anderes Beispiel. Also ganz am Anfang, da war ich als Bischöfin gewählt, aber noch nicht im Amt. und hatte mit Presse nicht so viel Erfahrung. Ich war Generalsekretärin des Kirchentags, aber das war nicht so öffentlich prominentes Amt. Und da habe ich mit dem Kölner Stadtanzeiger, weiß ich noch, ein Interview gemacht und auf einmal fragten die mich, was halten Sie eigentlich von Mifegyne? Das ist die Abtreibungspille und ich war darauf überhaupt nicht vorbereitet und habe dann spontan gesagt, also ich bin da zwar dafür, dass wir versuchen, Abtreibungen zu verhindern, weil ich finde, jede Frau sollte eine Chance sehen mit ihrem Kind. Aber wenn das schmerzfreier ist als eine andere Abtreibung, warum nicht? Und da gab es dann auch einen Shitstorm. Also Käsmann will Abtreibung segnen oder sowas, ja. Und dann habe ich mir das aber überlegt, habe mir das alles nochmal durchgelesen und habe gedacht, doch, ich bleibe eigentlich bei meiner spontanen Antwort. Die würde ich heute genauso sehen.
Und jetzt allein bei den Beispielen, die wir jetzt so in den letzten Minuten besprochen haben, es ist halt auch immer, ich finde, alle Themen, die Sie jetzt auch schon das sind halt auch immer, also ganz große Themen. Also es gibt da eigentlich keine, also so Larifari-Sachen, ne, irgendwie in Ihrem Gebiet. Also das ist schon immer direkt voll rein.
Ja, aber manchmal ist es so, ich versuche das, also ich habe ja auch dann vor der Synode jedes Jahr einen Bericht, zweimal im Jahr sogar, muss ich berichten über meine Arbeit und sonst was alles. Und das weiß ich noch, das war 2001. Ich bin dann als Bischöfin, ich bin dann ja auch spontan und bin dann manchmal auch in Fettnäpfchen richtig rein. Und ich weiß noch, 2001 gab es ein Pfarrer-Ehepaar, das ließ sich scheiden und das war alles noch damals noch ganz furchtbar. Die wurden zwangsversetzt sofort und so. Und dann habe ich gesagt vor der Synode, ich habe eine Anregung, wir begleiten die Paare immer beim schönsten Tag des Lebens, bei der Trauung, da sind wir da. Aber wo ist die Kirche eigentlich, wenn Menschen sich scheiden lassen? Dann gehen die auseinander, einer bleibt in der Gemeinde, der andere nicht. Wir tun nichts und sagen dazu auch nichts. Wir sagen, wir finden es nicht gut, aber ansonsten bleiben die Leute dann weg von der Kirche. Und wäre es nicht gut, wenn wir Menschen begleiten würden, auch für die Kinder von Paaren, die ganz oft schwer leiden. Es könnte doch ein Ritual geben, mit dem wir das begleiten, indem beispielsweise das Paar die Ringe zurück auf den Altar legt und sagt, wir haben uns hier die Liebe versprochen, wir haben uns sehr, sehr geliebt, aber wir sind daran gescheitert. Ja. Und das gab dann den nächsten Shitstorm, da hieß dann Käsmann will Scheidungen segnen. Ja. Aber das habe ich nie gesagt. Und ja.
Ja, Sie haben halt auch in all dieser Zeit unglaublich viel Erfahrung mit den Medien gesammelt und wahrscheinlich positive wie negative und wo Dinge einfach rausgerissen werden, wo man dann sagt, aber so habe ich es nicht gesagt. Und das ist ja auch immer das, was mir als Journalistin ja eben auch begegnet, einfach bei vielen Menschen, die nicht so viel Kontakt mit Medien haben, die erstmal vorsichtig sind und die immer sagen, oh, was macht ihr da eigentlich draus dann, wenn ich jetzt hier was ins Mikrofon sage? Nehmt ihr dann das Komplette oder reißt ihr einfach irgendwas raus? Und die Erfahrung haben Sie ja auch gemacht.
Ja, wobei ich eben denke, wenn du inhaltlich dazu stehst, dann hältst du das medial auch aus. Ja, also manchmal habe ich dann auch geschmunzelt, habe gedacht, warum fanden die das jetzt wichtig? Das fand ich selbst gar nicht so wichtig. Aber also Journalistinnen und Journalisten haben ja dann auch manchmal ein Gespür dafür, warum das jetzt ein Aufreger ist, obwohl du das am Anfang für dich selber vielleicht gar nicht so gesehen hast. Aber ich habe eben auch erlebt, dass bewusst verdreht wurde. Also wenn wir die Zeit noch haben, kann ich die eine Geschichte noch erzählen. 2017 hatte ich eine Bibelarbeit auf dem Kirchentag in Berlin. Und da ging es um Geburt, die Begegnung von Elisabeth und Maria, beide schwanger. Dann habe ich gesagt, was ist die Diskussion? Dann habe ich mir die Parteiprogramme angeguckt, was sagen die eigentlich zur Familie? Und dann habe ich das AfD-Programm gesehen und da stand drin, wir wollen ausschließlich deutsche Familien fördern. Und dann habe ich nachgefragt, was das bedeutet und dann wurde mir als Antwort gegeben, es geht um Bio-Deutsche, zwei deutsche Eltern, vier deutsche Großeltern. Und das habe ich zitiert in der Bibelarbeit und habe dann spontan dazu gesagt, da weiß man, woher der braune Wind weht. Ja, also das stand nicht im Text, aber das habe ich gesagt, das hat sofort einer aufgegriffen und dann hat Herr Meuthen plakatiert, Käsmann, Doppelpunkt, zwei deutsche Eltern, vier deutsche Großeltern, da weiß man, wo der braune Wind weht. Woher der braune Wind weht. Das hörte sich also so an, als ob ich Leuten, die zwei deutsche Eltern, vier deutsche Großeltern haben, unterstelle, sagen wir mal, dass sie Neonazis sind. Und das hat er dann schön gepostet. Und dann habe ich Tausende von Mails gekriegt, die mich da niedergemacht haben. Aber ich muss sagen, da habe ich dann das erste Mal in meinem Leben tatsächlich einen Anwalt genommen, weil ich damit gar nicht mehr fertig wurde, weil das bis zu Drohungen, wir werden dich halal abstechen und ausbluten lassen, sowas alles. Also das war dann ein Schritt zu weit. Also ich kann mit Kritik umgehen, aber nicht mit Bedrohung oder Niedermachen. Also das war ja gezieltes Niedermachen.
Boah. Heftig.
Ja.
Jetzt war eine Bibelarbeit, wohlgemerkt. Ja, aber ich konnte es ja auch nicht lassen. Ich konnte es ja auch nicht lassen, sie in den Kontext zu setzen.
Ab und zu bricht es bei Ihnen raus, ne? Da ist so spontane.
Ja, manchmal denke ich dann, das muss jetzt mal gesagt werden.
Wir haben noch ein spannendes Thema, weil das gerade bei uns auch in der Medienwelt sehr stark diskutiert wird, übergreifend künstliche Intelligenz. Die kann ja mittlerweile ganz, ganz viel, kann eben heute unter anderem auch schon biblische Texte analysieren, Predigten schreiben. Inwiefern kann denn so ein Werkzeug eine Hilfe sein für die Verkündigung? Und wo sagen Sie, oh nee, da fehlt mir jetzt total dieses Menschliche, dieses Spirituelle?
Also ich würde sagen, ich habe das versucht. Ich habe einmal eingegeben, schreibe eine Predigt von Margot Käßmann zu Johannes 4,24. Ja. Und da habe ich gesehen, was dabei rausgekommen ist. Das bin nicht ich. Also der hat irgendwie Sachen zusammengeklaubt, die künstliche Intelligenz, die ich vielleicht mal irgendwo gesagt habe, aber da fehlt das Herzblut. Ja, also wenn ich predige, dann predige ich schon mit Herzblut. Also ich will was sagen. Ich möchte der Gemeinde diesen biblischen Text nahebringen, weil er mir wichtig ist. Wir predigen übrigens nicht über das, was uns gerade passt. Das wollte ich auch nochmal festhalten. Das finde ich auch ganz wichtig. Es gibt eine Perikopenordnung. Das heißt, für jeden Sonntag gibt es einen vorgesehenen Bibeltext. Und ich habe einen Kollegen, der hat mir neulich gesagt, da habe ich mich noch nie dran gehalten. Da habe ich gesagt, da halte ich mich eigentlich immer dran, weil die Herausforderung ist viel größer, dich mit irgendeinem Text auseinanderzusetzen, den du vielleicht gar nicht so magst oder der dir erstmal Kopfzerbrechen bereitet, als dass du sagst, ach, ich predige immer am liebsten über die Seligpreisung oder das Gleichnis vom guten Hirten oder so. Also das finde ich, gehört dazu. Aber dieses Herzblut, ich meine auch bei einer, das merke ich doch auch im Radio, ob die da hintrellern oder ob die bei der Sache sind. Ich finde, das merkst du sogar, wenn die Presseschau vorgelesen wird. Da, beim Deutschlandfunk höre ich immer die Presseschau und da denke ich immer, du hörst bei den Sprechern richtig raus, ob die jetzt mit dem Text was anfangen können oder nicht. Und das ist gut, rhetorisch. Aber ich glaube, das kann KI nie. Also dieses persönliche, ja, ich sage nochmal Herzblut, das bei einer Rede, bei einer Predigt, bei einem Vortrag dabei sein sollte.
Und Frau Käßmann, man muss auch damit rechnen, es gibt Gemeindeglieder, die kennen diese Ordnung von Predigttexten und die kriegen das raus. Und die wissen genau, wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer da nicht sich darum gedrückt hat, sage ich mal.
Aber ich meine, das sind eigentlich tolle Erfahrungen. Also wenn es gibt Gemeinden, da gibt es vorher einen Gesprächskreis, der guckt sich den Bibeltext schon mal an und ist dann gespannt, was der Pfarrer oder die Pfarrerin dazu sagt. Und dann gibt es auch noch ein Predigt-Nachgespräch. Gibt es nicht überall und immer, aber wo es das gibt, finde ich das auch total spannend. Also was denkst du selber über den Text? Du weißt, er predigt heute drüber und dann besprichst du das nach. Das ist natürlich auch gut.
Mhm. Also ich finde, ich jetzt an der Stelle sage ich es, ich bin ja katholisch und habe eine Historie auch in der katholischen Kirche. Also ich habe damals, mein Bruder war Ministrant und ich habe damals dem Pfarrer gesagt, ich finde es total doof, dass Mädchen das nicht machen dürfen, habe mich da wahnsinnig aufgeregt und dann hat er gesagt, ja, was soll ich machen? Es ist jetzt so. Und dann kam, und ich glaube, es war das Jahr 1993, da hat Papst Johannes Paul II. Dann gesagt, Mensch, jetzt dürfen die Mädels auch. Und dann kam der Pfarrer zu mir, hat er gesagt, Katja, du warst damals so laut, jetzt machst du aber auch mit. Und dann habe ich mitgemacht, war 7 Jahre Ministrantin, hatte als Ferienjob, war ich auch Mesnerin, war ein tolle Aufgabe. Und was ich aber festgestellt habe, ist, wenn du in deiner Heimatgemeinde bist und da aufgehoben bist und auch einen guten Draht zum Pfarrer hast, der toll predigen kann, dann habe ich so das Thema Glauben und dieses Miteinander in der Kirche anders erlebt, als zum Beispiel, als ich dann in München war beim Studium, wo du sagst, ich finde den Zugang auch zu dem Pfarrer nicht. Ich kann mit dieser Predigt nichts anfangen. Es berührt mich nicht. Und ich war jetzt wieder bei einer Firmung eingeladen, als Gast einfach und fand es ganz toll, dass der Weihbischof ist unter die Firmlinge gegangen, also er stand nicht vorne am Ambo, sondern ist runtergegangen. Der hatte ganz toll gepredigt, aber ganz oft merke ich eben, es kommt bei mir nicht an. Es berührt mich nicht. Und das ist, finde ich, macht ganz viel mit dem eigenen Kirchenerleben.
Also ich denke auch, wenn es eine Kirchengemeinde, ich habe ja als Landesbischöfin, war ich ja jeden Sonntag irgendwo anders. Niedersachsen ist riesig, ja. Also ich habe gesehen, ich habe als Landesbischöfin, haben sie mir so eine Liste mitgegeben, 641 Predigten gehalten, ja, über Land irgendwo, mal von Marienhafe bis Osterode im Harz und sonst wo. Und da hast du auch gespürt, finde ich, wenn du in die Gemeinde gekommen bist, ob da so ein Gemeindeleben ist, ja, also so eine, diese Gemeinde, wo wirklich was los ist, wo es richtig ein toller Zusammenhalt ist, oder dass es nicht so richtig funktioniert. Und ich weiß jetzt, es ist im Moment sehr schwierig, weil wir ja natürlich so viel Stellen kürzen wegen des Mitgliederrückgangs, aber es hängt doch viel am Pfarrer, an der Pfarrerin. Also mir wird dann immer wieder gesagt, ja, aber der kann doch alle dann auch ersetzen. Aber wenn du so einen ganz engagierten Pfarrer, der kann jung oder alt sein, das hat mit dem Alter nichts zu tun, hast, dann lernst du das. Ich habe jetzt letztes Jahr einmal in Hamburg gepredigt, da waren zwei Kolleginnen, eine ältere und eine jüngere. Da war ein Gospelchor, da hast du gemerkt, in der Gemeinde ist richtig was los. Da waren viele Kinder im Gottesdienst. Es hat richtig Spaß gemacht, das mit anzusehen und zu erleben. Aber es gibt eben auch Gemeinden, irgendwie geht der Funke nicht über. Ich denke ja immer, in der Stadt, wer in der Stadt wohnt, kann sich das ja auch aussuchen. Ja, also du wirst zwar zugeordnet zu einer Gemeinde, von daher, wo du wohnst, aber ich sag mal, in Hamburg, Hannover auch, gibt es ja viele, selbst hier auf der Insel Usedom, ja, kann ich ja entscheiden, in welchen Gottesdienst, zu welcher Gemeinde ich gehe. Und da können ja auch unterschiedliche Schwerpunkte sein. Die einen sind stärker auf Familie mit Kindern eingestellt, die anderen wollen es hochkirchlich mit ganz viel Bachmusik und intellektuellen Predigten, die anderen wollen Gospel. Also ich finde, da kann man auch gucken, dass eine Gemeinde sagt, welchen Schwerpunkt wollen wir uns setzen und dazu auch den Prediger, die Predigerin dazu hat.
Glauben Sie denn, wenn wir das jetzt weiterdenken, glauben Sie denn wirklich im Ernst, die Leute lassen Sie los, wenn Sie jetzt bald entscheiden, dass Sie nicht mehr so viel machen? Weil ich glaube schon eben, genau das ist ja das Ding. Also Sie, also ich weiß das nur von Kirchentagen, also Bibelarbeit mit Margot Käßmann, Messehalle voll.
Ja, das, ich kann das auch nicht so ganz erklären. Aber ich sag mal, ich bin einfach auch, das ist mein Beruf. Also Predigen ist mein Beruf. Ich weiß, ich habe mal bei einem 60. Geburtstag von einer Freundin gesprochen, da sagte eine zu mir, ey, du kannst ja richtig gut reden. Sag ich, das ist mein Beruf, reden. Ja. Ja. Das ist, und das ist ja auch mehr als ein Job, sondern das ist auch, hat ja auch was mit, also ich will jetzt nicht Berufung gleich sagen, aber Martin Luther hat gesagt, jeder Mensch hat eine Gabe, eine Begabung, und in diesem Gesamtspiel hat sich das bei mir mit den Jahren auch so entwickelt, dass das mit dem Predigen, das macht mir auch Spaß. Ich mache das richtig gerne. Ja, aber ich nehme es auch als Herausforderung an. Also ich kopiere mir nicht einen Text aus dem Internet, sondern ich arbeite selber an dem Text. Und das meinte ich vorhin auch mit diesem Herzblut. Du musst dann schon dabei sein, also mit deinem, mit Herzen, Mund und Händen, sage ich jetzt mal. Nicht nur mit dem Kopf.
Und mit Herzblut waren Sie auch heute dabei. Bei diesem Interview, bei diesem Gespräch, für das Sie sich Zeit genommen haben. Und ich bin ganz glücklich.
Clemens,
ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, na, dann habe ich auch schon meine gute Tat für heute getan.
Jetzt können Sie wieder in die Ostsee hüpfen.
Genau, das mache ich jetzt auch.
Genau, also vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, für die Einblicke hinter Ihre Kulissen. Und weiterhin alles Gute für das, was kommt. Ich glaube, so richtig aufhören, das wird es nicht geben bei Ihnen. Ich hoffe es auch.
Ja.
So.
Mal gucken.
Ich hoffe es.
Okay, alles
danke.
Gute.
Alles Gute,
tschüss.
Danke Ihnen. Tschüss.
Gerne, tschüss.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol. Redaktion und Produktion, die beiden Hosts. Musik, Hansi Enzensberger und Manfred Mildenberger. Stimme Maren Ulrich. Eine Produktion von Resi 1000 Volt 2025.
Mensch Katja, also das war doch jetzt mal so ein Gespräch, wo wir eine Frau erlebt haben, die ja überraschend auf den Punkt ist. Also das ist ja schon fast ein bisschen gruselig. Ne? Also jemand, der so klar spricht, so, aber auch mit Herzblut, ne, das war ja auch unser Thema, also puh, da kann man sich die ein oder andere Scheibe schon abschneiden.
Oh, ich finde, da kann man sich ganz viele Scheiben davon abschneiden. Also gruselig, klar, ist jetzt interessant, so diese Wortwahl, die du da findest. Ich fand es erfrischend klar. Ich fand es richtig toll, dieses Gespräch. Jemanden, der einen klaren Standpunkt hat, der Haltung hat, der auch für den Punkt kommt, prägnant. Das, was so viele lernen möchten in Trainings, was auch jetzt mir als Moderatorin ganz oft auch nicht gelingt, wirklich so eine Klarheit auch in der Fragestellung zu haben. Also ich fand das ein ganz besonderes Gespräch mit einer ganz besonderen Frau. Und du als man muss es ja sagen, du als doppelter Pfarrerssohn, und für dich muss es doch nochmal ganz anders gewesen sein.
Ja, natürlich. Also ich kenne natürlich Margot Käßmann seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, und habe sie immer wirklich bewundert dafür. Und fand es auch damals sehr, sehr schade, dass sie zurückgetreten ist, was aber auch sehr konsequent gewesen ist und was viele andere ja nicht geschafft haben, zurückzutreten, wenn man Scheiße gebaut hat, auf Deutsch gesagt. Also nicht nur in der Kirche, sondern natürlich auch gesamtgesellschaftlich gesehen. Und ich fand jetzt auch, wo ich mich da auch mal wieder so ans eigene Hemd fassen muss, sie hat ja auch gesagt, zum Beispiel, sie merkt es bei Sprechern, bei der Presseschau, ob die so mit Herzblut dabei sind. Und da muss ich mich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, muss ich in mich gehen, es wird die Aufgabe sein, um mein Herzblut zu prüfen. Beim Job, würde ich sagen.
Ja, nicht einfach nur so runterlabern.
Wie sonst immer.
Wie sonst einfach immer nur so runterlesen. Nein, also da waren viele, viele interessante Aspekte mit dabei. Und was ich mitnehme für mich und was ich ganz toll fand, die Leidenschaft, die sie nach wie vor hat für ihren Beruf, für das Wort, für den Auftritt. Und dass sie eben auch gesagt hat, also wenn jemand Pfarrer werden möchte, aber gleichzeitig nicht gerne im Mittelpunkt steht oder nicht gerne predigt, dann hat er seinen Beruf verfehlt. Und ich glaube, das kann man aber auch übertragen auf ganz viele andere Bereiche, denn auch die kleine Präsentation im Meetingraum hat es ja verdient, mit Leidenschaft vorgetragen zu werden und nicht, wie einer meiner Klienten mal gesagt hat, wenn es wichtig ist, nachher bereite ich mich vor, ansonsten wird es einfach runtergrattert. Es war in meiner Allgäuer Heimat und das geht halt nicht. Und so einen Satz würden wir von Margot Käßmann nie hören. Nein. Und wenn wir ihn hören würden, dann aber in feinstem Hochdeutsch.
Absolut.
Weil sie ja schließlich in Hannover zu Hause ist und in Usedom, wie wir wissen.
Ja, ja. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal jetzt haben wir natürlich sie total abgefeiert. Ja. Aber das heißt nicht, dass es nicht im Kleinen, also in Gemeinden, Pfarrerinnen und Pfarrer gibt, katholisch, evangelisch, was auch immer, die ähnlich gut sind. Das muss man an dieser Stelle sagen. Also wer vielleicht schon lange nicht mehr in der Kirche war und sich trotzdem da irgendwie hingezogen fühlt, geht doch mal wieder in den Gottesdienst, hört euch mal wieder so ganz bewusst so eine Predigt an. Man kann da schon was für sich mitnehmen. Und wenn es manchmal nur das ist, um mal einmal in der Woche zur Ruhe zu kommen. Das ist ja auch schon mal was. Und mal so die Gedanken schweifen zu lassen. Das ist ja vielleicht auch manchmal reicht ja auch manchmal.
Ja, einfach mal so eine Stunde, wo man das Handy nicht in der Hand hat.
Ja.
Weil das, glaube ich, traut sich keiner, oder? Ich habe es noch nicht gesehen, dass jemand in der Kirche das Handy in die Hand nimmt.
Nee, das traut sich keiner.
Nee.
Hoffentlich.
Hoffentlich. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir haben viele weitere tolle Gäste, die da kommen werden.
Und die schon auch da waren, falls ihr nicht alle gehört habt. Ihr könnt ja alle nachhören, alle nachhören.
Ja, natürlich. Und gerne, ihr könnt uns immer schreiben, wen ihr gerne mal hören möchtet, wen wir einladen sollen.
Wir fragen alle an.
Wir fragen alle an und liked gerne, teilt gerne die Folgen. Ja. Das hilft uns und motiviert uns natürlich auch, um weiterhin mit Leidenschaft da dabei zu sein.
Ich mache mich jetzt an die Anfrage an den Papst und ansonsten noch einen schönen Tag euch.
Ja, Clemens, dann toi toi toi.
Ciao.
Ciao.